kriege ich noch hier hoch. Aber ich freue mich, dass die Jugend heute gesungen hat. Und besonders das letzte Lied, das hat mir Mut gemacht. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Denn dein Wort ist wunderbar. Wisst ihr, ich hatte noch nie solche Kämpfe in der Predigtvorbereitung wie dieses Mal. Es geht schon mindestens 6 Monate darum. Das Wort Gottes ist wunderbar, haben wir gehört. Und manchmal frage ich mich, wie wundersam das gemacht wird. Und ich will heute die Predigt aus der Sicht eines Zuhörers halten. Sachen, die mich bewegt haben. Sachen, die ich gehört habe, die mich erfreut haben. Aber auch Sachen, die mir große Fragezeichen in den Kopf setzten. Ist das wirklich so, was ich von vorne höre? Und das war ein langer Kampf. Aber trotzdem habe ich mich durchgerungen, das aufzuschreiben. Und ich war Mittwoch fertig mit dem Schreiben. Es sind 14 Seiten geworden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber die sind groß geschrieben. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Und falls uns diese Predigt ein bisschen bitter aufstoßen sollte, da habe ich mich Mittwoch, als die Gebetsstunde hier stattgefunden hat, ein Päckchen Mehl aus der Kammer geholt und habe Honigplätzchen gebacken. Ich habe mir das angerührt und heute habe ich sie mitgebracht zum Kaffee. Lasst euch das nachher versüßen, anstatt bitter zu sein. Wir kommen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Taten der Apostel oder vielleicht besser gesagt, das Wirken Gottes durch seine Apostel, durch seine Jünger. Denn nicht wir tun, was getan wird im geistlichen Bereich und besonders in der Gemeinde, sondern es ist immer der Herr, der tut. Auch wenn es manchmal mit unserer Beteiligung stattfindet. Wir lesen hier Berichte darüber, wie Gott durch die Aktivitäten seiner Jünger überall gewirkt hat. Besonders viel wird über Paulus gesprochen. 3 seiner Reisen werden erwähnt und die waren ziemlich lang und dauerten lange. Wenn wir nur bedenken, die 2. Reise des Apostels, wenn wir die Karte haben. Das ging von Antiochia im Zickzack ganz nach oben, Philippi, Thessalonich und Berea. Und bei Thessalonich bleiben wir heute stehen. Die ganze Reise war ungefähr 5000 Kilometer. 4.965, hat sich jemand die Mühe gemacht, das auszurechnen. Ich kann das nicht bestätigen, aber auch nicht in Zweifel ziehen. Es war ungefähr so viel, ja. Das Problem ist nur, damals gab es keine Flugzeuge. Die Dampflok war auch noch nicht erfunden. Und vom Handy schon ganz zu schweigen. Und dem Navi. Paulus war zu Fuß mit dem Schiff und vielleicht ab und zu auch auf dem Rücken eines Pferdes oder wie auch immer. Er hat diese Reise unternommen und hat das Evangelium verkündet. Ich beginne mit Apostelgeschichte 17. Hier lesen wir darüber, wie eine Gemeinde durch seinen Dienst entstanden ist. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus ging, wie gewohnt, zu ihnen hinein und redete an 3 Sabbaten mit ihnen und erklärte ihnen die jeweiligen Stellen in der Schrift. So zeigte er ihnen, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach von den Toten auferstehen musste. Und dieser Messias, so betonte er, ist der Jesus, von dem ich euch berichtet habe. Wieder das Wort Gottes. Er zeigte ihnen die Stellen aus dem Wort des Herrn. Einige Juden ließen sich überzeugen und unterstützten Paulus. Dazu kamen noch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. Dieser Erfolg weckte Neid und Eifersucht bei den Juden. Mit Hilfe boshafter Leute von der Straße inszenierten sie einen Tumult und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor das Haus des Jason, in dem Paulus und Silas wohnten, drängten dort ein und wollten die beiden vor die aufgebrachte Menge zehren. Wir können uns das Bild vorstellen, wie aufgebrachte Menge in der Stadt wütet. Aber die Apostel aber waren nicht im Haus. Und deshalb schleppte man Jason und einige andere Christen vor die römischen Verwalter der Stadt. Diese Kerle, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, schrien sie, sind jetzt auch hierher gekommen und haben sich bei Jason einquartiert. Sie verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Die Volksmenge und die verantwortlichen Beamten waren außer sich. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Christen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Noch in derselben Nacht sorgten die Christen in Thessalonich dafür, dass Paulus und Silas nach Beröa abreisen konnten. Ein äußerst knapper Bericht über die Gründung einer Gemeinde, über die man bis heute Zeugnis hat, über die man bis heute spricht. Wie oft haben wir Erzählungen von Gemeindegründungen gehört? Manche haben wir ganz still zur Kenntnis genommen, manche mit großer Begeisterung und sogar manchmal mit Euphorie. Es kam immer darauf an, wer den Bericht brachte und wie er gebracht wurde. Und so mancher, der mit großem Eifer dabei war, den wir verehrt und bewundert haben, ist unterwegs aus irgendwelchen Gründen gescheitert. Aber darum soll es nicht gehen. Jeder Bericht sollte einzeln betrachtet werden. Und wir können Gott loben und danken dafür, was er manchmal durch Menschen tut. So auch in Thessalonich. Doch wir sollten niemals den Dienern über den Herrn stellen. Denn der ist es, der wirkt. Letzten Sonntag habe ich dieses Buch mitgenommen. Ich habe es mit Neugier, aber auch ziemlich kritisch gelesen. Ich lese alle Bücher sehr kritisch, nur die Bibel nicht. Denn die ist das Wort Gottes, das habe ich nicht zu kritisieren, das habe ich anzunehmen. In diesem Bericht wird davon geschrieben, dass jemand eine Vision hatte oder einen Traum, in Indien 100.000 Gemeinden zu gründen. Wie gesagt, ich habe es mit Spannung und sehr kritisch gelesen. Manche Berichte aber haben mich fasziniert, was Gott durch Menschen bewirken kann. Doch wenn ich bei solchen Berichten und Biografien stehen bleibe, kann ich als Zuhörer so manches Mal frustriert und enttäuscht sein. Dort irgendwo und irgendwann wirkt Gott große Dinge. Dort und irgendwo wird Gott angeblich gewaltig, aber bei mir, in unserer Gemeinde, bei mir ist alles öde, actionlos, wie wir heute sagen, oder sinnfrei, wie ein guter Bekannter von mir immer sagt, wenn er das nicht verstehen kann. Warum sehe ich in meiner Gemeinde und in meinem Leben nicht die gleichen Wunder, von denen ich höre oder lese? Warum wirkt der Herr bei uns nicht das Gleiche wie angeblich an den anderen Orten? Doch dann denke ich an unsere Gemeinde. Und wisst ihr, was ich sehe? Wie viele Jahre hat Gott uns getragen? Wie viel haben wir in unserer Gemeinde erlebt? Ja, es gab nicht immer Höhen. Es waren auch oft Tiefen, durch die wir gegangen sind. Zweifel, die uns beschlichen haben. Und Gott hat aber immer wieder seine Herrlichkeit gezeigt. Und wir sind heute da, wo wir sind. Wir hören das Wort, wir beten zum Herrn und wir machen uns Gedanken über unsere Gemeinde und sie ist uns wichtig. Wisst ihr, ich sehe mich heute noch in einer Telefonzelle in Dänemark. Smartphones gab es da nicht mal in Gedanken, nicht mal die kleinen Handytelefone. Ich musste einen guten Kilometer zum Hafen laufen, morgens früh in die Telefonzelle. Und ich hatte ein paar dänische Münzen. Ich hoffte, die reichen. Ich wähle die Nummer. Und dann ist in mir eine Art Sturm, eine Art Zweifel entstanden. Herr, hilf mir, ich glaube ja. Aber hilf meinem Unglauben. Und beim zweiten Klingeln wurde das Telefon abgenommen hier in Bielefeld. Und ich platzte heraus ohne Begrüßung. Hör mal, sind genug Mittel zusammengekommen, um die erste Rate unseres Kredites für das Haus zu zahlen? Ich war unruhig diese ganze Zeit. Jetzt war es dran. Und wisst ihr, der Rest des Urlaubs war für mich eine reine Freude. Ich lobte Gott dafür, was er getan hat. Und das tue ich bei heute, bis heute. Wisst ihr, das hat sich bis heute nicht geändert. Wie höre ich Seufzen und Klagen über finanzielle Last, die wir zu tragen haben. Sogar diesen Sommer traf ich eine Person, die mal Mitglied unserer Gemeinde war. Die hat mich freudig angesprochen und gesagt, du, ich habe gehört, ihr verkauft das Haus, denn ihr könnt die Kredite nicht mehr bezahlen. Ich habe darauf nicht gleich reagiert. Ich sage, das ist mir neu. Aber eines weiß ich. Ich war schon ganz überrascht, dass Gott uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, diesen Kredit zu bekommen für das Haus. Denn ich war vor den Planungen von Anfang an dabei. John kann das bezeugen. Wir beteten und suchten. Und Gott hat uns den Weg geöffnet. Und weißt du, sage ich ihm, was für mich das Wunder ist? Nicht, dass wir Gott uns hilft, das zu tragen, sondern wie lange ist das schon her? 25 Jahre, als wir das Haus gekauft haben?
24.
Bitte?
24.
Und weißt du, was mich begeistert? Dass in dieser ganzen Zeit wir nie in Verzug geraten waren. Wisst ihr, das ist ein Grund, ein Grund zu danken. Ich führe das an, weil ich in diesem Buch gelesen habe, wie die Organisation, die dahinter steht, neue Räume für ihre Büros gesucht haben. Es war erst eine große Summe, dann wurde sie kleiner, aber immer noch $160.000. Das Problem war, sie hatten das Geld nicht. Ihr könnt das selbst vielleicht nachlesen, ich kann das Buch ausleihen. Und Gott hat ihnen die Mittel gegeben. Auch nicht vom Himmel geregnet und nicht vom Baum gepflückt. Aber Gott bewegte Leute, die ihnen das ermöglicht haben. Aber jetzt kann ich sagen, menschlich gedacht, was sind schon 160.000 US-Dollar im Vergleich zu 3 Millionen D-Mark? Ist doch ein bisschen ein Unterschied da vorhanden. Aber, liebe Geschwister, darum geht es gar nicht. Kein Mensch baut die Gemeinde Gottes. Sie baut allein Jesus Christus. Wie er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Und er, wenn er die Gemeinde baut, dann gibt er auch das Nötige dazu. Das habe ich über die Jahrzehnte im Missionsdienst immer wieder erfahren. Ob 160 oder 3 Millionen, ist für Gott total irrelevant. Ich habe in meinem Dienst unzählige Male erlebt, wie Gott sein Werk vorangebracht hat. Doch das würde heute den Rahmen sprengen. Ein Beispiel werde ich nennen, weil es gerade am Anfang meines Dienstes, meiner Missionsarbeit, geschehen war. Ist Transworld Radio für jemand ein Begriff? Transworld Radio existiert schon lange, seit 1946, und hat sehr lange durch Radio Monte Carlo Sendungen in verschiedener Sprache ausgestrahlt, das Evangelium verkündet, das Wort Gottes. Es war 1974, da waren viele von euch überhaupt noch nicht da. Wir saßen in Monaco in unseren Büroräumen und beteten, dass Gott uns das Nötige schenkt zur Beteiligung an der neuen Antenne, die errichtet würde. Die kostete insgesamt 6 Millionen Dollar. Und unser Anteil, damit wir weiter Sendungen ausstrahlen konnten, war 1 Million. Wir hatten viele Spenden. Und am Abend des Tages, bevor die Zahlung fällig war, lasen wir den Kontostand und es waren 920.000 Dollar da. Es fehlten also 80.000. Die Nacht war sehr unruhig, wir beteten viel. Aber am nächsten Vormittag, als wir zur Bank gingen, um das Geld zu überweisen, waren auf dem Konto plötzlich 1.020.000. Was ist geschehen? Der Wechselkurs vom Dollar zum französischen Franc hat sich geändert und wir hatten 20.000 Dollar mehr, als wir brauchten. Ihr könnt euch vorstellen, dass der nächste Tag nicht von Trauer bestimmt war. Wir haben den Herrn gedankt. Aber wisst ihr, was mir wichtig ist? Wir müssen nicht ständig sehnsüchtig irgendwo hinschauen, zum Horizont blicken und nach besonderen Ereignissen suchen. Sie geschehen oft vor unseren Augen. Aber auch darum geht es mir in Wirklichkeit nicht. Denn die Schrift sagt uns deutlich, und wir kommen wieder zum wunderbaren Wort Gottes. Der Psalmist Asaf schreibt in den Psalm 50 die Worte des Herrn an uns. Er sagt ab Vers 7, höre mein Volk, wenn ich rede, Dies sind meine Worte gegen dich. Ich bin Gott, dein Gott. Mir missfallen deine Gaben und die Brandopfer, die du ständig zu meinem Altar bringst. Manchmal legen wir so einen großen Wert auf unsere Leistungen. Doch Gott sagt uns, das ist im Grunde nicht darum, worum es geht. Es ist schön, für den Herrn zu wirken und für den Herrn zu arbeiten. Aber wisst ihr, oft ist unsere Arbeit, und ich vergleiche das gerne so, ich habe vor 2 Wochen Geburtstag gefeiert, und da kam die Tochter meiner Nichte zu mir, das kleine Mädchen, mir gerade übers Knie, und hält mir ein Blatt in die Höhe zu meinem 70. Geburtstag. Ihr könnt das vielleicht gar nicht lesen, was da gekritzelt ist an die Seite. Sie hat sich die Mühe gemacht zu schreiben oder wurde ihre Hand geführt, ich weiß es nicht. Aber sie reckte mir dieses Blatt entgegen und da steht drauf, alles Gute, Onkel Johann. Ja, wisst ihr, manchmal komme ich mir auch so vor, wenn ich mich vor dem Herrn, ich will das Wort jetzt nicht benutzen, brüste oder sagen, Herr, habe ich doch gut gemacht, ne? Ich habe mich doch so eingesetzt da. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, das habe ich diesem Kind auch gesagt. Du hast dich wirklich eingesetzt. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Und ich habe sie hochgenommen und sie umarmte mich und drückte sie. Und ich drückte sie. Wisst ihr, Gott geht mit uns auch so um. Aber im Grunde, wenn wir erwachsen sind, sind wir nicht mehr Kinder. Wir dürfen Gott die Ehre geben. Und deshalb schreibt Asaf weiter, ich will keine Stiere mehr aus deinen Scheunen und keine Ziegen mehr aus deinen Weiden. Denn alles Wild des Waldes gehört mir und auch die Tiere auf den Bergen. Alle Vögel der Berge und die Tiere auf dem Feld gehören mir. Wenn ich hungrig werde, würde ich es dir gar nicht sagen. Denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Ich brauche die Stiere nicht, die du opferst, und auch nicht das Blut der Ziegen. Und dann sagt der Herr, worauf es ihm ankommt. Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Hast du Gründe zum Danken? Er nennt das Opfer. Manchmal ist Dank ein Opfer. Es fällt mir schwer, für manche Dinge, die ich sehe oder erlebe, zu danken. Aber Gott hat auch da einen Ausweg. Und er sagt weiter, erfülle die Versprechen, die du mir gegeben hast. Oder versuche es zumindest. Und dann uns allen bekannten Vers von der Sonntagsschule auf. Und dann rufe mich an, wenn du in Not bist. Dann will ich dich erretten. Und oft endet das auf den Verheißungskärtchen, die wir haben. Aber da sind noch ein paar Worte dazu geschrieben. Und du sollst mir die Ehre geben. Wir haben für wahr viele Gründe, Gott zu loben und zu danken für das, was er tut. In der Apostelgeschichte 17 haben wir davon gelesen, wie diese Gemeinde gegründet wurde, über die wir bis heute sprechen. Paulus spricht auf dieser Reise nie von einem Traum, in dem er ihm offenbart wurde, wie viele Gemeinden er zu gründen hat. Oder wie viele er gründen sollte. Er hat einfach gedient und hat jede Gelegenheit ergriffen. Nur, dass bei seiner Botschaft in Thessalonich nicht Freude war, nicht Begeisterung zur Gründung einer Gemeinde, sondern er schreibt ihnen, ihr seid unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, und jetzt kommt wieder das Wort Gottes, habt ihr Gottes Wort mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Es kommt selten vor, dass wir nach Gründung einer Gemeinde noch viel darüber hören oder sprechen, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt. Allein in unserer Stadt und Umgebung sind in diesen Jahren einige Neugründungen der Gemeinden gescheitert. Doch die Gemeinde in Thessalonich war zum Beispiel für viele andere Christen geworden. Und das ist für heute, für uns auch. Das möchte ich betonen. Jetzt komme ich endlich zum Thema meiner Predigt. Das ist schon weit fortgeschritten. Woran erkennt man unsere Gemeinde? Worüber reden die Menschen, wenn es um unsere Gemeinde geht? Habt ihr welche Erfahrungen hier? Habt ihr von anderen was über uns gehört? Im ersten Kapitel des Briefes an diese Gemeinde schreibt Paulus, und das wünsche ich unserer Gemeinde: Immer, wenn wir für euch alle beten, danken wir Gott von ganzem Herzen. Kennt ihr Leute, die für uns Gott danken? Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch reden, denken wir daran. Woran denken sie dann? Mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Luther sagt zum Beispiel: an euer Werk des Glaubens, was ihr aus Liebe zu unserem Herrn alles tut, und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, wartet. Zu meinem Geburtstag war auch meine Cousine da. Die ist neulich sehr begeistert vom Glauben und von der Wiederkunft Christi und sagt: Johann, Jesus kommt bald wieder, ne? Wir sind ganz nah dran. Wisst ihr, ich dämpfe solche Begeisterung immer ein bisschen. Ich sage eins, weiß ich ganz sicher: Wir sind heute mindestens 2000 Jahre näher an die Wiederkunft des Herrn gekommen. Und wir warten noch ein bisschen. Ja, und dann entwickelte sich ein Gespräch, aber das möchte ich heute nicht wiedergeben. Wir wissen, liebe Geschwister, dass Gott euch liebt. Ihr gehört ja zu denen, die er auserwählt hat, seine Kinder zu sein. Denn das Evangelium, das wir euch brachten, waren nicht nur Worte allein, sondern auch bestätigt durch die Kraft des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, was wir für Leute bei euch waren und ob euretwillen unter euch uns betragen haben. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Warum sind die Christen in Thessalonich zum Vorbild geworden? Die Menschen sahen ihren selbstverständlichen Glauben. Sie sahen, was die Thessalonicher aus Liebe zum Herrn taten. Und sie sahen ihre Geduld im Warten auf das Kommen des Herrn. Wir lesen hier nichts von Wundern, nichts von besonderen Leistungen. Die Selbstverständlichkeit, mit dem sie ihren Glauben lebten, wurde überall bekannt und man sprach darüber. Dadurch seid ihr für Christus in ganz Mazedonien und der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Ist unsere Gemeinde für andere ein Vorbild? Ein Beispiel für Glaube, Liebe und Geduld. Ich möchte, dass ihr diese drei Worte mitnimmt. Sehen die Menschen bei uns Glauben? Sehen sie bei uns Liebe? Sehen sie bei uns Geduld auf das Warten des Herrn? Wie oft fehlt die Ausdauer aus Liebe zu Jesus, vielleicht immer wieder das Gleiche zu tun oder das Gleiche zu erleben, jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen, zur Gebetsstunde oder etwas tun, das sich immer wieder wiederholt. Obwohl wir genau wissen, dass die Schrift uns sagt, alles, was ihr tut, tut wie für den Herrn. Wir wissen das. Aber das kann ja sowas von langweilig werden. Und ich höre manchmal die Stimmen, ich sagte, ich predige heute von Sicht des Zuschauers. Wir drehen ja uns immer nur um uns selbst. Oder wir schmoren im eigenen Saft. Ja, was denn sonst? Und so weiter und so fort. Und dann verfallen wir in Aktivitäten. Fragen, stellen Fragen, füllen ganze Seiten mit Vorhaben voll, mit Planungen. Und wenn Sie wieder die Seiten fertig haben, legen Sie dem Herrn vor zur Unterschrift. So kommt es mir manchmal vor. Und wenn es dann vorübergeht, dann wachen wir irgendwann auf und nehmen ein frisches Blatt und fangen von vorne an. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr diesen Mann, den Sisyphus? Ich habe ihn reingenommen, denn so kam ich mir manchmal auch vor. Ich stemme etwas und dieser arme Mann, der schiebt diese Kugel den Berg hoch und immer wieder, wenn er fast am Ende ist, rollt sie wieder runter. Er läuft, packt sie wieder und fängt an, sie wieder zum Gipfel zu schieben. Wisst ihr, nach der Mythologie macht er das schon 3000 Jahre und er kommt nie an. Muss das nicht echt frustrierend und langweilig sein? Kommt es uns manchmal nicht auch vor, im Leben der Gemeinde Langeweile zu verspüren? Aber wir sollten nicht wie Sisyphus sein. Wir brauchen die Kugel nicht dahin schieben. Wir müssen selbst dahin kommen. Auf dem Gipfel, auf den Berg, wo wir dem Herrn begegnen. Und dann wird das Leben anders. Ein Beispiel. Wir hatten vor langer Zeit, ich sage das vor langer Zeit, einen Gastprediger in unserer Gemeinde. Der hat gute Predigten gebracht. Sie waren erbaulich. Bis auf eine. Und die habe ich bis heute im Kopf. Die geht mir nicht aus dem Kopf. Darin war die Rede weniger vom Wort Gottes als von einer Erfahrung, die ein Mensch gemacht hat, indem er eine bestimmte Aussage der Schrift hervorgehoben hat. Übrigens ist das die einzige Aussage, die wir in der Schrift finden. Jabez betete zu Gott: Bitte segne mich und lass mein Gebiet größer werden oder erweitere meinen Besitz. Beschütze mich und bewahre mich von Unglück, möge kein Leid mich treffen. Und wisst ihr, Gott erhörte sein Gebet. Schön. Wir dürfen uns über das freuen, wenn Christen oder Gläubige Zeugnis geben von dem, was sie mit Gott erfahren haben. Aber das auf mich zu übertragen, da kann es gefährlich werden. Aus dieser einen Aussage und Erfahrung eines Menschen mit Gott wurde eine ganze Theologie entwickelt und eine Lehre, die die Menschen mitgerissen hat. Ich sagte, je nachdem, wie es präsentiert wird. Er hatte 30 dieser Bücher mit und die wurden ihm nur vergriffen und neue nachbestellt. Hat noch jemand das Buch außer mir? Eine, zwei. Ich habe nichts dagegen, wenn man über Erfahrungen mit Gott redet. Aber sie auf mich zu beziehen, das muss mit mir genauso sein, das wird gefährlich. Denn Gott ist so fantasievoll, dass er genug Wege für jeden von uns einzeln hat, so wie er unsere Gesichter auch einzeln angefertigt hat. Unter den 7 Milliarden Menschen auf der Welt gibt es keine Gleichen, höchstens mal aufgemachte Doppelgänger. Ich freue mich, wenn es der Bericht wäre, aber die Predigt geht dahin, uns kann es genauso gehen. Nein, uns kann es ganz anders gehen. Vielleicht einem oder anderen auch so. Ja, jedenfalls habe ich das Buch immer noch. Ich habe es einmal gelesen, deshalb ist es wie neu. Ich kann es weitergeben. Wir dürfen einen Einzelfall, einen einzigen Bericht nie zu einer Lehre für uns alle machen. Wir müssen die Schrift in ihrem Konzept, das Wort Gottes im Ganzen nehmen. Ob das wirklich so übereinstimmt. Hat Gott denn so wirklich das wirklich so gemeint, wie das da steht? Und wenn es nur eine Stelle ist, dann wird es gefährlich, sie zur Lehre zu erheben. Über einen Punkt habe ich ganz besonders gegrübelt, ob ich das anführen kann. Es gab eine Zeit, die ist nicht ganz lange her, da wurde in vielen Gemeinden, und es wurden einige Bücher darüber geschrieben, da erschienen plötzlich in christlichen Kreisen Gedanken, die uns aufgefordert hatten, das nächste Bild, über Wasser zu gehen. Wir sollten angeblich aus dem Boot steigen und über Wasser laufen. Und die, die es nicht getan haben, waren Versager, weil sie sich nicht trauten. Woher kommt solcher Gedanke? Ich muss sagen, mir ist das ein Rätsel. Denn ich finde nirgendwo in der Schrift, dass Gott uns sagt, wir sollen über Wasser laufen. Sogar in der Geschichte über Jesus, als er über Wasser den Jüngern zu Hilfe kam, wurden die Jünger nicht aufgefordert, ihr Feiglinge, steigt mal alles aus dem Boot und trampelt auf dem Wasser rum. Das hat er nicht gesagt. Er kam zu ihnen über Wasser. Ich hätte da auch große Bedenken, ja sogar echte Angst. Denn der Einzige, der darum gebeten hatte, machen wir das nächste Bild, der ist fast ertrunken, wenn Jesus ihm nicht geholfen hätte. Ja, es wäre Gott ein kleines und ein leichtes, die Israeliten damit auszustatten, dass sie übers Meer von den Ägyptern weglaufen könnten. Aber warum macht er sich so eine große Mühe und schichtet das Wasser in den Wellen ab, damit sein Volk trockenen Fußes das andere Ufer erreichen kann? Gott kann es ja. Woher rühren aber solche Gedanken, auf dem Wasser laufen zu können? Und wir singen ja sogar in manchen Liedern darüber, mit dir kann ich über Wasser laufen. Für mich wird es ein bisschen schwierig. Ich gehe lieber nicht aufs Wasser, ja höchstens zum Schwimmen oder Tauchen. Aber ich will nur eins anführen. Und das ist, sind die Worte Jesu. Wir kommen wieder zum Gotteswort. In Matthäus Kapitel 6, gleich am Anfang, schreibt er: Gebt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr euch nicht damit rühmt vor den Leuten. So könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn empfangen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wisst ihr, was mich in diesem Bericht über Jesus auf dem Wasser wichtig ist, was mich fasziniert? Es ist nicht das Scheitern des Petrus, dass er untergegangen ist. Und es ist auch nicht die paar Schritte, die er gemacht hat auf dem Wasser, bevor Jesus ihn retten konnte. Wisst ihr, für mich ist wichtig, aus diesem Text zu ziehen: Gott unternimmt alles. Und wenn Jesus auch über Wasser gehen sollte, er will zu mir kommen und meinen Sturm stillen. Es gibt keine Ecke, wo ich ohne ihn bin. Er kommt und hilft mir. Er hilft mir auch dann, wenn er dafür über Wasser laufen muss. Und ich staune dann, wie die Jünger, als Jesus zu ihnen ins Boot und nicht aus dem Boot gestiegen ist. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und die Jünger sprachen untereinander: Wer ist dieser? Sogar der Wind und das Meer sind ihm gehorsam. Ja, es ist der, welcher versprochen hat: Rufe mich an, wenn du in Not bist. Dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Uns hat Gott nicht geschaffen, über Wasser zu laufen. Wir können es höchstens so oder so machen. Es gibt da verschiedene Methoden. Aber auch wenn es mir gelungen wäre, da ist immer noch, wenn ich über das Wasser laufen könnte, würden einige noch lästern: Schau mal an, schwimmen kann er auch nicht. Wisst ihr, ich greife das nicht einfach so aus der Luft. Michael hat letzten Sonntag über Paulus gesprochen, wie er an ein Ufer gerettet wurde mit vielen anderen nach dem Schiffbruch. Und dann hat eine giftige Schlange den Paulus in den Arm gebissen. Das ist auch so ein Beispiel. Und die Bewohner der Insel warteten, bis er tot umfällt. Aber er ist nicht tot umgefallen. Er hat auch kein Aufsehen daraus gemacht. Er schüttelte die Schlange in das Feuer und machte einfach weiter. Und dann änderte sich die Meinung der Bewohner. Sollten wir nun aus diesem Beispiel auch eine Lehre machen? Wir sollten uns von Schlangen beißen lassen? Ja. Das ist nicht so angenehm, ne? Das tut weh. Auf dem Wasser laufen ist doch viel spektakulärer. Da sehen uns die Leute, da stellen wir was dar. Aber Schmerzen ertragen? Wir sind dann die Helden und viele jubeln uns zu. Und wisst ihr, Jesus hat da auch ein Beispiel gebracht. Er sprach in einem Gleichnis zu den Leuten von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und als der reiche Mann in den Ort kam, wo er Qualen gelitten hat, was auch immer diese Qualen sind, ich habe da ein Bild reingemacht, das ich eigentlich nicht so mag, aber so hat man sich im Mittelalter die Qualen vorgestellt. In irgendeinem Feuer brutzeln da die Menschen rum. Ohne Ende. Ich bin mir sicher, das wird nicht so sein, aber es wird nicht angenehm sein ohne Gott. Das wissen wir heute schon. Und Jesus sagt da in diesem Beispiel, dass dieser Mann, der in Qualen erwacht war nach seinem Tod, und er bittet Abraham, der den Lazarus hält, er soll doch meine Brüder warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham entgegnete ihm, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Dann sind sie gewarnt. Abraham und Jesus zeigen zurück auf das Wort Gottes. An das sollen wir uns halten und nicht an spektakuläre Dinge. Und ich kann mir vorstellen, stellt euch vor, einer wäre gekommen und hätte hier in der Mitte behauptet, er kommt aus dem Jenseits. Er kommt aus dem Totenreich und will uns warnen. Wenn er das so wirklich ernsthaft getrieben hätte, dann würde ich mich nicht wundern, wie viele Psychologen und Psychiater damit beauftragt wären, seinen psychischen Zustand zu untersuchen. Aber wir haben einen. Wir haben einen, der aus diesem Ort zurückgekehrt war. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist es, der zurückgekommen ist. Er eilt uns immer zu Hilfe. Und wenn es sein muss, auch über Wasser, was immer das Wasser bedeuten sollte. Denn er hat gesagt, Matthäus 19, Verse 28, Matthäus 28, Vers 20, lehrt die Menschen so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch. Bis wann? Bis an das Weltende. Kein Hindernis kann Gott aufhalten, uns zu Hilfe zu kommen. Und Paulus schreibt an die Römer, der Glaube kommt durch die Predigt. Wir predigen aber das Wort Gottes. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Wort mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Dieses Wort gab ihnen Halt und Kraft für die Werke des Glaubens, für die Arbeit aus Liebe zu unserem Herrn und für die Geduld, die sie hatten im Warten auf ihn, bis er wiederkommt. Liebe Geschwister, das wünsche ich uns als Gemeinde auch, dass die Menschen uns daran erkennen, wie wir glauben, wie wir lieben und wie wir auf den Herrn warten. Ich habe hier eines der Bücher auf dem Wasser laufen. Das habe ich auch gelesen. Und ich habe noch drei andere davon. Aber ich freue mich, dass der Herr auf dem Wasser läuft. Und nicht ich.